Friede sei mit euch, liebe Gemeinde. Diesen Gottesdienst zum dritten Advent feiern wir heute im 19. Jahr der Regentschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Im dritten Jahr nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten, im 14. Regierungsjahr der Bundeskanzlerin Angela Merkel, im 9. Jahr von Viktor Orban in Ungarn und im 5. Jahr von Staatspräsident Duda in Polen. Liebe Gemeinde, mit solch einer exakten Eintragung in den globalen Weltkalender, mit solch einer präzisen historischen Verordnung in Ort und Zeit, beginnt unser heutiger Predigttext. Hören Sie selbst aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht, und das geschah im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias. Und er kam in die Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht, im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entgehen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, die sich taufen lassen wollten und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, und was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht, und lasst euch genügen an eurem Sold. Liebe Gemeinde, hier wird im Lukas-Evangelium ein schonungslos nüchterner Blick auf die Machtszenarien unserer Welt geworfen. Diese fast 2000 Jahre alte weltpolitische Skizze wird vom mächtigsten Mann des Römischen Reiches angeführt. Kaiser Tiberius in Rom. Narzisstisch und eitel, ein Herrscher, der oft genug kurzen Prozess mit seinen Gegnern machte und unliebsame Kritiker im Kerker verschwinden ließ. Dann kommen die Großen des Nahen Ostens, von Rom aus gesehen nicht mehr ganz so bedeutend, aber für die jüdischen Provinzen dennoch wichtige Spitzenpolitiker. Der Statthalter Pontius Pilatus. Wir kennen ihn aus der Passionsgeschichte Jesu. Ein Zyniker und Machtmensch, der das jüdische Volk erbarmungslos die unterdrückerische Hand der römischen Besatzung fühlen ließ. Oder die beiden Religionsführer, Kaiphas und Hannas. Von ihnen wissen wir aus historischen Quellen, dass sie sich ihre Spitzenpositionen in der jüdischen Autonomiebehörde ohne Rücksicht auf Verluste mit Korruption und Gewalt zu sichern wussten. Und dann noch einer, der eine ganz besondere Rolle für das Leben Johannes des Täufers gespielt hat. Der zweite Sohn des sogenannten großen Herodes, Herodes Antipas. Die Bibel erzählt, dass Johannes der Täufer diesem Regenten und seiner Frau im Jahr 28 nach Christus öffentlich doppelten Ehebruch vorwarf. Herodes Antipas hatte nämlich mit der Ehefrau seines Halbbruders Philippus in aller Öffentlichkeit eine Beziehung angefangen und seine erste Frau verstoßen. Die jüdische Öffentlichkeit hatte daran massiven Anstoß genommen, ebenso wie der Prophet Johannes. Und wegen seiner unerschrockenen öffentlichen Kritik habe dann Herodes Antipas den missliebigen Johannes inhaftieren lassen in einer Bergfestung am Toten Meer. So erzählt die Bibel. Später ließ Herodes aus einer Laune seiner Stieftochter heraus Johannes den Täufer enthaupten. Und der jüdische Historiker Flavius Josephus berichtet außerdem, dass es ein mächtiges politisches Motiv gegeben habe, diesen Täufer verhaften zu lassen. Nämlich die Befürchtung des Herodes Antipas, dieser kraftvolle Prediger mit seiner unglaublichen Anziehungskraft, mit diesem hohen Ansehen beim jüdischen Volk, wäre vielleicht in der Lage, einen Aufstand gegen die römischen Besatzer auszulösen. Soweit der historische Rahmen. Eine Welt mächtiger und auch skrupelloser Männer, die die antike Welt mit ihrer Machtpolitik und allzu oft auch mit ihrer blutigen Gewalt überzogen haben. Und nun zoomt unsere biblische Geschichte von diesem großen Szenario auf einen ganz kleinen Spot. Ein Spot, der ein Nobody in den Mittelpunkt stellt. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Gott nutzt keinen der berühmten mächtigen Männer als sein Sprachrohr. Gott spricht durch einen einfachen Priestersohn aus dem judäischen Bergland. Einer mit dem jüdischen Allerweltsnamen Jochanan oder griechisch Johannes. Ein Allerweltsname, der dennoch ganz versteckt eine wunderbare Botschaft enthält. Übersetzt heißt Johannes nämlich, Gott ist gnädig. Statt in den globalen Machtzentren in Rom oder Jerusalem ereignet sich dieses Gotteswort an einem echten Kontrastort, an einem Antiort zu den Hauptstädten, in der Einöde, irgendwo in der Wüste. An diesem Ort der Einsamkeit, am Rand des normalen Alltags und an den äußersten Grenzen der Lebensmöglichkeiten eines Menschen, begegnet Gott uns. Es ist ein sprechender Ort, ein Ort, der in der Bibel immer wieder an wichtigen Stellen vorkommt, diese Wüste, dieser Ort zwischen Leben und Tod. Ein Ort, an dem sich Gott zeigt. Ein Ort, an dem nichts von seinen strengen Worten ablenkt. Und hier begegnet Gott in den zürnenden Worten des Täufers den Menschen. In den grellen Worten einer Publikumsbeschimpfung. Ihr Schlangenbrut und Fliegengeschmeiß. Oder wörtlich hier bei Lukas, ihr Otterngezücht. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Vermutlich sind wir im Jahr 2019 in einer Adventszeit unterwegs, in der viele Menschen hellhörig und sensibel auf solche endzeitlichen Töne reagieren. Es gibt Sorge und Angst vor unheilvollen Entwicklungen überall um uns herum. Viele Menschen blicken mit Furcht in die Zukunft und sorgen sich um die Lebensmöglichkeiten gegenwärtiger und künftiger Generationen. Sie fragen nach Frieden und nach Gerechtigkeit und erfahren verstört die Folgen von Umweltzerstörung und Erderwärmung, von Überflutungen, Stürmen, Hitzerekorden, Dürren und Feuersbrünsten. Religiös sonst ganz unmusikalische Menschen, die in ihrer Alltagssprache sicherlich niemals vom Zorn Gottes reden würden, thematisieren öffentlich, dass wir dem Gericht über unsere Taten genauso wenig wie dem Gericht über unsere Unterlassungen entgehen werden. Und immer mehr Menschen heute stellen sich diese todernste Frage des Johannes: Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Vielleicht kennen Sie, liebe Gemeinde, diese beunruhigende und verstörende Frage ja selbst. Wer hat euch denn eigentlich gewiss gemacht, dass ihr dem Zorn entgehen werdet? Wir Menschen des 21. Jahrhunderts würden vermutlich der Axt, die dem Baum an den Stamm gelegt ist, von dem Johannes hier spricht, völlig andere Namen geben als der Täufer damals. Aber wir hören in unserem eigenen Umfeld seine Warnung sehr aufmerksam. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und andere prophetische Stimmen hören wir auch. Manchmal denke ich, vielleicht redet Gott auch heute gerade durch die Menschen, von denen ich das überhaupt nicht erwarten würde. Ähnlich wie er damals durch diesen lauten, sturen, unbequemen und so überhaupt nicht angepassten Johannes in der Wüste geredet hat. Ich weiß nicht, welchen prophetischen Stimmen Sie lauschen und welchen Propheten und Prophetinnen Sie trauen, liebe Gemeinde. Ich dachte diese Woche einen Moment lang, vielleicht höre ich diese prophetische Stimme in der 22-jährigen Uganderin Nakaba Biye Hilda Flavia, die auf dem Klimagipfel in Madrid ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zu Tränen rührte, als sie aus ihrer ostafrikanischen Heimat erzählt hat. Sie berichtete, wie die Menschen in Uganda sterben, weil sie dort seit Monaten, ganz anders als sonst zu dieser Jahreszeit üblich, ohne Unterlass Regen erleben. Nakabie beendete ihren flammenden Appell in Madrid mit den Worten: Wollt ihr Afrika erst zugrunde richten, bevor ihr etwas tut? Kümmert es euch überhaupt, wenn wir alle bei Überflutungen ertrinken? Das sind für mich persönlich aktuelle Gerichtsworte, die an Eindringlichkeit und Ernst in keiner Weise den Worten des Täufers Johannes nachstehen. Umso erstaunlicher ist es dann, wie Johannes diesen radikalen Ton verändert und einen geradezu einfühlsamen, fast seelsorgerlichen und liebevollen Ton anschlägt. Er beantwortet die Fragen der Menschen, die sich dort in der Wüste um ihn drängen und sich von ihm taufen lassen wollen, die genau diese Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden von ihm begehren. Seine Anhängerinnen und Anhänger haben sich von seinem glühenden Zorn und seinen scharfen Worten nicht vertreiben lassen, sondern lassen diese harten Gottesworte tatsächlich an sich heran und lassen sich für ihren ganz persönlichen Alltag befragen. Sie antworten nicht mit dem damals wie heute so verbreiteten Achselzucken: Was kann ich denn schon tun? Was kann ich denn schon verändern? Sondern fragen mit geradezu anrührender Ernsthaftigkeit: was sollen wir denn tun? Und dreimal bekommen sie von Johannes zu hören, ihr sollt die einfachen Dinge tun. Seid gütig und gerecht. Wer mehr hat, als er braucht, der gebe das Überflüssige ab. Der trenne sich von dem, was ihn nicht reicher macht, sondern nur abhängiger. Der lerne zu teilen oder zu spenden. Wer im Beruf die Möglichkeit hätte, wie damals die Zöllner und die Soldaten, sich zu bereichern, der soll darauf bewusst verzichten. Wem Menschen beruflich oder in der Familie anvertraut oder gar ausgeliefert sind, junge Menschen, aber auch ganz alte, der soll so sorgsam und zärtlich mit ihnen umgehen, wie er irgendwie kann. Keine Gewalttaten, keine Erpressung, auch keine emotionale Erpressung. Was ist das für eine einfache und dennoch kühne ethische Richtungsweisung, die uns der Täufer hier gibt? Begnügt euch mit dem, was euch zusteht. Lebt nicht auf Kosten anderer. Oder für uns heute, lebt weder auf Kosten der Menschen an anderen Orten der Welt, noch auf Kosten künftiger Generationen. Lernt euch zu bescheiden und Nächstenliebe zu üben. Verzicht auf Bereicherung ist angesagt, obwohl Vorteilsnahme und Ausbeutung zu allen Zeiten als viel klüger und gerissener galten, als die hohe Kunst Maß zu halten. Diese Liste der 5 Herrscher und der 2 Religionsführer, die ich Ihnen eben noch einmal vorgelesen habe, sie ist nichts anderes als ein Beleg auf diese jahrhundertealte Selbstbedienungslogik, jeder ist sich selbst der Nächste. Aber sie legt auch ein beredtes Zeugnis davon ab, wohin uns diese Logik führt. Im Kontrast dazu die klare prophetische Botschaft des Johannes, jede soll an ihrem Ort, jeder soll an seinem Ort und in der eigenen Verantwortung das Nächstliegende tun, das Gerechte, nicht mehr und nicht weniger. Hier im Berliner Dom sitzen Sie nun, liebe Gemeinde. Sie sind aufgebrochen aus der Hektik der Adventswochen und haben sich die Auszeit eines Gottesdienstes mit wunderbarer Musik, mit heiligen Worten, mit Singen und Beten und Hören gegönnt. Sie sind vielleicht auf der Suche nach einem anderen Advent. Und nun spricht diese seltsame Adventsgestalt Johannes Sie so konfrontativ und gleichzeitig so persönlich an. Bittet sie ihren Blick und ihre Aufmerksamkeit auf ihr Leben und auf ihren Alltag zu richten und mutet ihnen eine Bußpredigt zu. Es wird ihnen gesagt, wir dürfen uns verändern, selbst wenn das manchmal zutiefst schmerzlich ist. Wir dürfen Fehler machen, aber sie dann auch zugeben und um Vergebung bitten. Wir müssen nicht perfekt sein, weil Perfektion niemals eine der Ideen unseres Schöpfers für uns Menschen gewesen ist. Viele von uns hier im Dom sind getauft, auch mit der Taufe zur Vergebung der Sünden, wie Johannes das nennt. Uns als getauften Christen steht diese Freiheit offen, anders werden zu dürfen. Nichts anderes meinen diese wunderbaren alten Worte von Buße und von Umkehr. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Damit fordert uns Johannes heraus und weist uns gleichzeitig den einzig möglichen Weg in die Zukunft. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Das gilt sicherlich für die bedrängenden globalen Fragen, die uns heute im gleichen apokalyptischen Vokabular begegnen wie damals den Menschen in der Wüste. Es gibt keinen Weg in die Zukunft ohne das Wissen um die Gefahr, die sich uns stellt, die Gefahr, genau diese Zukunft zu verfehlen. Von dieser Gefahr redet der Täufer mit flammendem Eifer und lässt uns gleichzeitig wissen, noch ist Gnadenzeit, noch ist Zeit umzukehren. Lasst uns der Realität nicht den Rücken zuwenden, sondern diese sehr konkreten Lebensregeln des Täufers versuchen umzusetzen und uns zu eigen zu machen. Wir können eine Ethik des Genug- und des Teilens lernen und dadurch die adventliche Tür benutzen, die uns in diesem biblischen Text gewiesen wird. Echter Advent ist keine Idylle, sondern ehrliche Arbeit. Johannes drückt das mit den wunderschönen Worten des Propheten Jesaja aus. Ich zitiere es noch einmal. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Viel Arbeit wartet auf Menschen, nicht nur in der Bußzeit des Advents. Es gilt, Ungleichheiten zu beseitigen, Spaltungen und Abgründe zwischen Menschen zuzukippen und krumme Wege zu begradigen. Entschiedene, nüchterne und konzentrierte Arbeit verbirgt sich hinter diesem schönen Wochenspruch im Advent, bereitet dem Herrn den Weg. Dieses heilsame, lebensrettende Nein Gottes, das uns über den Abstand der Zeiten aus der Wüste entgegenklingt, kann aber auch sehr persönliche, ja geradezu intime Formen annehmen, liebe Gemeinde. Ein falsches Wort, eine Beleidigung, muss nicht eine lange Beziehung oder gar eine tiefe Freundschaft zerstören. Allerdings muss ich mich trauen, vom so schön sicheren hohen Ross herabzusteigen und den anderen oder die andere ohne Wenn und Aber um Verzeihung zu bitten. Eine Partnerschaft, eine Ehe, muss nicht zwangsläufig in abgrundtiefem Schweigen erstarren und irgendwann in einer todtraurigen Trennung enden. Es ist den Versuch wert, ungeschönt auf mich selbst zu schauen und nicht länger immerzu nur im anderen, den Schuldigen, für das Scheitern unserer großen Liebesgeschichte zu sehen. Nicht immer gibt es einen Weg zurück, aber viel, viel öfter, als wir damit rechnen. Eine Lebenslüge, ob nun eine Suchterkrankung, ein zerstörerisches Familiengeheimnis oder etwas ganz anderes, muss nicht mein ganzes Leben deformieren und vergiften. Ich darf erste zaghafte Schritte in Richtung Wahrheit mir zumuten und mir für die Entgiftung meines Lebens Hilfe und Unterstützung suchen. Liebe Gemeinde, vielleicht sind es ganz andere Bereiche in Ihrem Leben, die von diesen ernsten Worten des Johannes als Saiten zum Klingen gebracht werden. Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Diese Worte sind eine Einladung zur Umkehr. Sie können einen Neubeginn markieren, sich von erdrückenden Altlasten zu befreien, Fehler zu erkennen und anders neu weiterzumachen. Häufig wissen und spüren Menschen, was gerade jetzt gut und richtig für sie ist. Sie haben diesen inneren Kompass nie verloren, sondern häufig ihn nur zugedeckt mit all dem Müll und all den Scherben ihres Lebens. Sie können ihn aber wiederfinden. Sie brauchen nur diesen kleinen Schubs, diese Ermutigung, manchmal auch eine biblische Ermutigung, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und die eigene begrenzte Lebenszeit mit dem auszufüllen, was wirklich wichtig ist. Bereitet dem Herrn den Weg. Liebe Gemeinde, solch eine Veränderung fängt immer bei dem oder der Einzelnen an. Aber sie endet dort nicht. In Gottes liebevollem Blick ist immer die ganze Welt umfangen. Ihnen allen einen gesegneten dritten Advent. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.